Herzlich willkommen zum Weidefleisch.org Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski und in der heutigen Episode spreche ich mit Anja Wagner, die im Internet unter anderem vertreten ist mit Soilify.org, einem Projekt zur regenerativen Landwirtschaft. Wir sprechen unter anderem über ganzheitliches Weidemanagement. Mehr Informationen zu diesem Podcast gibt es im Internet unter Weidefleisch.org. Viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche jetzt mit Anja Wagner. Hallo Anja.
Hallo Felix.
Anja, du bist die Mitgründerin von Soilify, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, richtig, ja.
Was hat es mit Soilify auf sich?
Gute Frage. Was hat es mit Soilify auf sich? Tatsächlich aus meinem grundlegenden Interesse an gesunden Nahrungsmitteln, mich mit der Landwirtschaft, mit Landwirten auseinanderzusetzen und ja, mich auch damit zu beschäftigen, was denn ja Rinder auch dazu beitragen können, den Boden zu verbessern, das Klima zu verbessern, das Ökosystem zu verbessern und aus diesem Erkenntniswust aus den letzten Jahren letztendlich auch unternehmerisch tätig zu werden. Und daraus ist die Marke Soilify auch entstanden.
Und das ist jetzt erstmal. Es geht im Wesentlichen regenerative Landwirtschaft. Das heißt, eine Form der Landwirtschaft, die nicht nur nicht die Böden zerstört und belastet und auch nicht einfach nur sie so hinterlässt, wie man sie vorfindet, sondern tatsächlich besser hinterlässt, als man sie vorfindet.
Richtig, genau, das ist die Richtung. Das ist die neue Geschichte, die wir erzählen können. Ne? Da sind echt einige Landwirte unterwegs und du weißt es ja selber, du unterstützt die Arbeit der Landwirte ja auch selber und ja. Genau das möchte ich auch mit meinem Leben begleiten, solche Geschichten auch zu erzählen, dass wirklich Bodenaufbau möglich ist, dass eine Resilienz der Ökosysteme möglich ist und dass wir gesündere Lebensmittel haben können. Und natürlich hängt das auch mit den Werten der Freiheit, der Unabhängigkeit auch direkt mit zusammen. Und das ist doch das, was wir uns als Menschen auch wünschen, ne? Halt in einem Umfeld zu wohnen, wo wir uns frei ausleben können, sind wir frei entfalten können. Und ja, wie auch immer wie die Leute das alles nennen, also Potenzial ausleben, also da gibt es ja ganz unterschiedliche.
Sein Potenzial maximieren, auf jeden Fall, ja. Und man merkt ja, oder man kann ja jetzt spätestens endlich nicht mehr ignorieren, dass es in der Landwirtschaft und mit den Abhängigkeiten, in die wir geraten sind, nicht so einfach ist und dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen kann.
Ja, das ist ja auch das Interessante, dass einige Menschen dann schon sagen, okay, dem Feld der Landwirtschaft widmen wir uns lieber gar nicht, ne, dass es so verbohrt wirkt oder so unmöglich der Veränderung oder so, also Die Gräben sind teilweise echt so tief und da soll es auch mit beitragen, dass diese, also Brücken gebaut werden, dass die Gräben geschlossen werden, da wieder auch mehr Austausch stattfinden kann, sei es halt zwischen den Landwirten, wo die auch durchaus gut vernetzt sind untereinander und das darf sich jedoch auch nochmal verbessern, auch zwischen der Bevölkerung und den Landwirten.
Hast du in den letzten Monaten jetzt seit Jahresanfang speziell mehr Zulauf bemerkt, mehr Interesse?
Also bei mir selber auf jeden Fall, ja. Es ist ja auch, Soilify ist recht frisch gestartet, also dass die Marke wirklich, also aufgebaut wurde, angefangen wurde, dass sie halt entsteht im Sinne vom Design, das ist letztes Jahr gewesen und dass diese Plattform, die da entstanden ist zur Verbindung der regenerativen Landwirtschaft zwischen Landwirten und der Bevölkerung und auch zu Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, das ist erst dieses Jahr geschehen, also ist noch ganz frisch.
Sehr gelungenes Design übrigens, Entschuldigung, ich finde es erfrischend, irgendwie ein bisschen hat was Altmodisches, was Traditionelles, also im Positiven, aber auf jeden Fall wiedererkennbar. Finde ich sehr cool und ansprechend. Und nicht überladen.
Das richte ich aus, den Dank. Ja. Oder was heißt Dank? Das Lob, das war ein Lob.
Ja, würde ich so sagen. Du bist aber jetzt nicht nur reine Theoretikerin, sondern du bist auch in der Praxis recht fleißig.
Mhm. Genau.
Erzähl mal, was da passiert.
Ja, ich habe dieses Jahr die Ausbildung zum ganzheitlichen Weidemanagement auch angefangen. Nach Alan Savory, nach dem Savory-Institut, was der ein oder andere ja schon mal gehört hat und auch kennt. Ne, das ist ja dieser berühmte TED-Talk von Alan Savory, wie wir die Wüste wieder begrünen können. So heißt er, glaube ich, vom Titel her. Genau, und den hatte ich 2015 mal gesehen und zwischendurch auch immer wieder angeschaut und dieses Jahr wirklich mal auch die Ausbildung angefangen auf dem Scheuerhof bei der Viviane Tebi. Und ja, so dieser Bezug zu den Rindern wurde für mich dann die letzten Monate dann auch immer stärker, ne, zu sehen, was das für wunderschöne, kräftige, faszinierende Tiere sind, die so einen Sanftmut ausstrahlen und gleichzeitig zu wissen aus der Theorie, mit denen können wir echt Boden aufbauen. Das ist wie cool ist das denn?
Und ja.
Dann hat es mich natürlich nach der Ausbildung, auch mit der Ausbildung auch vorher schon immer wieder auf die Weide auch mitgebracht, ne? Also auch in Kontakt mit den Tieren zu treten, auch zu sehen, wie sieht der Boden wirklich aus, ne? Also auch da die Unterschiede zu erkennen zwischen gesünderem Boden, schlechterem Boden vom Gesundheitszustand, auch wie ist die Vielfalt der Pflanzen, was ist die Diversität der Gräser, also ich habe inzwischen echt Freude, Gras anzuschauen. Hä? Wie verrückt ist das denn?
Es gibt ja wunderschöne Dinge überall auf der Welt, in den einfachsten Dingen. Ja, ich glaube, was hatte ich vorher noch gelesen, dass die, ich glaube, von Rudolf Steiner kam das, die wirkliche, sinngemäß, die wirkliche Meisterschaft in der Weisheit ist, wenn man in den einfachsten Dingen des Lebens die Schönheit erkennen kann. Also das ist ein faszinierender Bereich. Mich beschäftigt das eben auch seit 12 Jahren ungefähr, wie viel Faszination in so ein paar Grashalmen stecken kann. Könntest du zusammenfassen für jemanden, der das zum ersten Mal hört, wie das gehen soll, dass Rinder die Wüste begrünen oder eine völlig trockene, verdorrte Fläche wieder grün machen?
Ja, lass uns mal gemeinsam sammeln. Also was fällt uns ein? Also zum einen sind es die Ausscheidung der Kühe, ne? Die fressen halt das Gras, das ist der Kot, der Kuhfladen, der dann wiederum auf dem Boden landet. Und das sind ja auch durch den Pansen, durch die Verdauung des Wiederkäuers sind ja auch dann mikrobielle Prozesse, die dann zu tragen kommen. Und das auch die Ausscheidung auch ausmachen. Das heißt, wir haben den Kuhfladen mit den Nährstoffen, also den Materialien dessen, was unverdaut ist, und also das, was über Mikroorganismen an bestimmten Substanzen mit dann noch mit dabei ist, eben was auf dem Boden landet und die Mikroorganismen, also eine Stimulation des Bodenlebens auf verschiedenste Art und Weisen geschieht dann. Genau, das ist das eine. Natürlich halt das Bewegen der Tiere über den Boden. Das heißt, wir haben die Hufe, das ist wie eine Massage für den Boden, die dann halt zutage kommt. Was haben wir noch? Das heißt natürlich, die Kuh in sich ist natürlich auch ein Organismus, ein Ökosystem für andere Tiere, die dann halt dann mit dazu kommen. Das heißt, dass ein Ökosystem in sich vielfältiger wird, alleine dadurch, dass Tiere auf der Weide sind.
Und natürlich auch viele Samen und Kleintiere, Insekten, die im Fell von Weidetieren, ja auch Schafen, mitwandern, über hunderte Kilometer teilweise.
Was fällt dir noch so ein, Felix?
Ich würde sagen, man trägt durch die Kuhfladen wieder Nährstoffe und Leben in die tote Wüste sozusagen, wenn man sich jetzt wirklich die sandige Wüste vorstellt, weil im Sand ist ja praktisch kaum noch Nährstoff. Und da können dann eben Pflanzensamen wieder Fuß fassen. Und wenn man es richtig angeht und die Tiere nicht zu lange da stehen lässt, werden junge Pflanzen nicht sofort abgefressen, sondern können sich etablieren, können Wurzelwerk bilden und ja, den Boden festhalten und resilient machen, würde ich sagen.
Schönes Bild. Was du auch bemerkst, ne, dieses nicht zu lange auf der einen Fläche zu stehen. Es geht wirklich halt darum, stetig auch weiterzuziehen, einen regelmäßigen Zyklus, dass wieder eine Erholungsphase auch stattfinden kann, nachdem ein Input sozusagen stattgefunden hat. Das ist wie ein hometischer Reiz letztendlich für den Boden. Das ist halt wie ein Stressreiz, ne, der uns ja auch als dynamischer Organismus, in der wir sind eben keine Maschine, werden durch Stoßreize eben nicht unbedingt schlechter, sondern eben besser. Und das ist eben beim Boden genauso.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, weil diese Meinung, ich glaube, Alan Savory selbst sagt das ja auch mal, wir haben eben jahrzehntelang eine Meinung vertreten, die ist so festgesetzt in den Köpfen, und das ist quasi die, wie sagt man, das Allgemeinwissen, das einfach falsch ist, dass Rinder grundsätzlich den Boden zerstören und kaputt treten. Das muss man sich vielleicht auch wie Kraftsport vorstellen. Wenn ich irgendwie einmal die Woche schwer Gewicht hebe, ist das okay und der Körper wächst und baut Muskeln auf, aber wenn ich jeden Tag den ganzen Tag Gewicht hebe, dann gibt es vielleicht eine Stresserkrankung und Gelenke und Knochen und so weiter gehen kaputt. Und bei den Rindern ist das eben auch so. Ja, wenn man 1.000 Rinder auf 1.000 Quadratmeter oder 2.000 Quadratmeter zusammensperrt auf ein Jahr, dann ist der Boden weg. Aber wenn man die eben organisiert, jeden Tag ein Stück weiterschiebt und dann das beide Stück wieder sich erholen kann, dann kann es leben und aufleben und es gibt einen Kreislauf. Und ich glaube, man muss es erläutern. Ne?
Erläutern, und ein wichtiger Aspekt des Ganzen ist auch, dass der Mensch wieder ein integraler Bestandteil ist. Das Ganze des Managements. Also nicht einfach irgendwie der Partiere hingestellt und dann macht mal oder macht eben nicht mal, sondern uns hat der Mensch ist Teil des Ganzen, der eben daran beteiligt ist, dass die Tiere weiterziehen. Ne? Ich glaube, gibt es auch technische Lösungen, die können auch zum Ganzen auch mit beitragen. Trotzdem auch immer wieder auch den Fokus darauf zu legen, dass der Mensch integral dabei ist. Und das macht das System auch so spannend für mich, dass die Art und Weise des Sehens, des Wahrnehmens, einen ganzheitlichen Kontext aufzubauen und wirklich den Mensch wieder mit einzubeziehen. Ich glaube, damit lösen wir auch so eins dieser O-Probleme, die wir derzeit haben, dass wir uns als Mensch von der Natur ablösen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch mit so einem Kontext auch mit den Rindern zu arbeiten, allein nur den Aspekt sehen, genau, wieder als Mensch teilzuhaben auf dieser Erde, ja, wieder ein positives Menschenbild aufzubauen und dass wir hier einfach eine schöne, wundervolle Zeit erleben können. Wie cool ist das denn?
Ich glaube, dass das positive Menschenbild ist sehr wichtig, weil eben viele Umweltvereinigungen eben den Menschen auch als eine Krankheit auf dem Planeten mittlerweile darstellen, die man auf jeden Fall, was macht man mit einer Krankheit, auslöschen, kurieren. Und das finde ich ein schlechtes Bild, das man jungen Menschen auch vermittelt, die dann lernen, oh Gott, ich bin eigentlich hier eine Last und ich bin hier nicht erwünscht. Und ich glaube, deswegen gefällt mir eben diese Herangehensweise von Savory auch sehr gut, weil er eben sagt, der Mensch muss Teil des Ganzen sein. Geht das denn auch darüber hinaus? Ich meine, ich hätte gelesen damals, es ging auch um wirtschaftliche Beteiligung, dass man eben das auch mit einbezieht, dass er natürlich Teil des Kreislaufs ist, also was das Management angeht. Geht es da auch um wirtschaftliche Aspekte, dass zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Viehhirten wirtschaftliches Auskommen haben? Ist das Teil dieser Ausbildung auch, oder?
Ja, richtig erinnert. Also ist auch ein sehr wichtiger Anteil des Ganzen. Ich habe der Fokus der Ausbildung ist auf einem ganzheitlichen Management und ein Teil des Ganzen ist ganzheitliches Weidemanagement. Das ist das, worüber wir auch gesprochen haben. Und ein weiterer Teil ist das ganzheitliche Finanzmanagement.
Ah, okay.
Genau. Und es gibt noch das ganzheitliche, also Öko, wie heißt, ja genau, es ist ein ganzheitliches ökologisches Monitoring, so heißt es, glaube ich, ist ein weiterer Teil.
Richtig.
Also mehrere Teilaspekte, die wiederum in diesem ganzheitlichen Kontext dann wiederum zusammengesetzt, dann auch wiederum Sinn ergeben. Und natürlich, der finanzielle Profit, der gehört dazu. Also soll sich ja auch lohnen, was der Landwirt, der Hirte, wer auch immer, wie wir ihn nennen, den Menschen, soll sich auch lohnen, was er macht und dann entsprechend ja Geld dafür bekommen.
Ja. Würdest du sagen, oder wie sieht diese Ausbildung das? Weil die Kritik gab es vor einigen Jahren, als sein TED-Talk rauskam, glaube ich, das geht ja gar nicht. Und wir haben Studien gesehen, dass es nicht geht. Und ich habe mir das dann angeschaut und gesagt, gut, es gab Standorte, an denen man so etwas versucht hat. Da hat es nicht funktioniert. Ich konnte nicht einsehen, ob die das alles richtig gemacht haben. Wie ist das nach deinem Kenntnisstand? Kann man das grundsätzlich, sagen wir mal, jetzt nicht nur holistisches Weidemanagement, sondern nachhaltige Weidehaltung, regenerative Landwirtschaft, geht das grundsätzlich auf allen Böden?
Also, es ist eine sehr gute Frage. Ich würde prinzipiell erstmal sagen, ja. Also ja, natürlich wissen tue ich es nicht. Also es muss halt wirklich ausprobiert werden. Es muss geschaut werden, was sagt die Realität, was sagt die Natur dann sozusagen. Ja. Also was ist das, was wir sehen. Aber ich würde es nicht ausschließen wollen, dass es nicht doch an allen Standorten gehen kann. Es braucht, ist wirklich eine Frage dieses ganzheitlichen Kontexts. Also da wirklich da so heranzugehen, sich dessen bewusst zu sein, was möchte ich überhaupt, was macht denn den Standort aus, was ist die Lebensqualität der Menschen, die da sind, was wollen sie erreichen, wo soll es hingehen? Ja. Also diese Reflexion auch nach vorne zu haben, also diese Projektion und das dann in dem Kontext auch ja mit den Ressourcen, die da sind, auch umzusetzen. Und das mag je nach Standort wirklich sehr unterschiedlich sein, unterschiedliche Tiere, die dann auch immer die richtigen sind, je nachdem, was das die Verfügbarkeiten ausmacht, wie viel Zeit zur Verfügung steht, wie viel Geld verdient werden soll, sind Zäune da, wie ist das mit dem Wasser, also so viele Faktoren, ja, eine Rolle spielen.
Ich glaube, gerade diese extrem wissenschaftliche Herangehensweise funktioniert da eben teilweise nicht, weil das Reduktionismus ist und man versucht dann natürlich vergleichbare Faktoren zu haben und nimmt dann die gleiche Rinderrasse für 10 verschiedene Standorte und das kann nicht funktionieren und man sieht ja...
Pass mal auf, also der Gedanke, der muss raus. Das Spannende wird halt sein, dass wir da wirklich auch dahin kommen, auch eine ganzheitliche Wissenschaft auch mit aufzubauen, dass wir halt auch anerkennen, dass die Realität einfach sehr komplex ist und dass mehrere Faktoren das Ganze beeinflussen und dass nur ein linearer Bezug oder nur einen Faktor anzuschauen und den immer nur zu vergleichen, der wird uns einfach in einem lebensnahen Bezug nicht wirklich weiterbringen. Und die Landwirtschaft ist wirklich sehr lebensnah. Und das macht es auch so dankbar, damit zu arbeiten. Da die Natur zeigt uns, was richtig ist und was nicht. Und wo es hingehen kann, ob unsere Tendenz der Handlung richtig war. Und das ist das, was das ganzheitliche Management für mich auch so ausmacht, dass es so ein offener Rahmen ist. Dass wir haben eine Feedbackschleife immer wieder drin, auch im eigenen Denken, im eigenen Plan, im eigenen Handeln, um davon auszugehen, falsch zu liegen, im Sinne von, dass wir dann auch immer wieder uns hinterfragen dürfen, ist das noch richtig für den Kontext, der sich jetzt entwickelt hat? Das heißt, da liegt eine Grundannahme dahinter, dass die Dinge sich verändern. Das ist auch, ja.
Es gibt ja nicht zum Spaß in England weit über 100 Schafrassen. Die sind eben für jede Region, für jede Hügelsteigung, für jede Hügelhäufigkeit und Höhe gezüchtet worden und je nach Klima natürlich, wo sie dann noch ein bisschen besser auskommen. Und ich glaube, deswegen ist es grundsätzlich auf fast allen Böden möglich, Vieh zu halten, wenn es keine Rinder sind, vielleicht Schafe oder diese Dexter-Rinder, also kleinere Versionen gibt es ja von nicht nur Dexter. Und ich glaube wirklich, dass diese Ausbildung oder diese ganzheitliche Sichtweise, weil ganzheitlich, hatte ich neulich gehört, ist schon so ein plattgedrückter Begriff, ist sehr schwammig, will keiner mehr hören, genau wie Nachhaltigkeit. Keiner weiß eigentlich mehr, was das überhaupt heißt. Ich glaube, ja,
das ist genau der Punkt, dass wir es nicht wirklich wissen, was es bedeutet. Und wenn wir es aber erleben, was es bedeuten kann, uns dem wirklich widmen, also das auch anwenden, und dann ist es egal, ob man es ganzheitlich nennt oder vielleicht holistisch oder was für ein Wort es da noch gibt. Ja, vielleicht umfassend im Ganzen denkend, mehr Komplexität spielt auch eine Rolle. Also den Kontext zu sehen, einen Rahmen zu setzen fürs eigene Handeln. Also ich glaube, es muss einfach wie so oft ausprobiert werden und gelebt werden und dann kann es auch verstanden werden. Vorher ist es dann halt einfach, ist einfach eine leere Worthülse.
Ja. Ich habe neulich mit ein bisschen Faszination gesehen, was es für Neuerungen im Bereich sogenannter digitaler Landwirtschaft gibt, wo man eben sehr viel mit Drohnen arbeitet und den modernen Hilfsmitteln mit Kameras, Hitzekameras und so weiter. Ist das in dieser Ausbildung auch schon irgendwo angesprochen oder findet das einen Platz darin, dass man sagt, ich benutze eben vielleicht Drohnen sogar, um Vieh zusammenzutreiben oder zumindest um mir einen Überblick zu verschaffen über das Land und was da wächst?
Also in dem Teil, in dem ich jetzt war, zumindest was Drohnen betraf, jetzt noch nicht dabei gewesen, aber das sind ja noch einige Schritte danach. Also was eine Rolle gespielt hat in der Diskussion, war auch dieses Virtual Fencing, dass halt keine Elektrozäune mehr gesetzt werden, sondern dass über die Halsbänder dann halt das Fencing, also das Einzäunen auch geschehen könnte. Und das sind durchaus auch smarte Systeme. Also klar, mit dem Thema Tierschutz muss man dann halt nochmal genauer reinschauen. Im Sinne von, ich glaube, die bekommen halt wieder einen Ton gespielt, sobald sie sich in der Nähe, also die Tiere bekommen einen Ton gespielt, sobald sie in die Nähe des Rahmens bekommen, wo sie sich drin bewegen sollen. Also sie bekommen keinen Elektroschock über das Band, sondern sie bekommen einen Ton gespielt. Damit wissen sie, dass sie gelernt haben, dass sie sich dann wieder zurückziehen, dass sie also an der Grenze des Rahmens, in dem sie sich gerade bewegen, auch befinden.
Wow, das ist schon eine kognitive Leistung, zu verstehen, dass etwas, was das Tier, also aus Tiersicht, ich kann nicht sehen, aber ich soll da nicht hin, weil ich das, also, wenn das funktioniert, bin ich fasziniert.
Aber genau ist der Punkt, also sie haben halt keine physische Grenze, also es wird halt geregelt, zum einen über den Stromstoß am Anfang und dann das Lernen, dass sie halt diese Melodie dann auch bekommen.
Das heißt, man kann ja auch dynamisch arbeiten und die Zone kann sich langsam bewegen, während. Das ist interessant.
Also ich glaube schon. Ich hab bisher nur davon gehört, mir ein bisschen was angeschaut. Es ist wohl auch noch recht teuer. Ich habe es auch noch nicht in der Praxis erlebt. Ich finde es aber vom Ansatz in sich zur Ergänzung recht spannend. Also das ist echt so ein Ansatz, wo ich sage, da ist Technik echt gut und auch hilfreich eingesetzt. Und genau bei Drohnen, das kann ich gerade noch nicht einschätzen. Obwohl, also natürlich Drohnen, also kenne ich jetzt auch aus der Videoerstellung wirklich mal über eine Rinderherde zu fliegen und das auch zu sehen, wie das von oben aussieht. Einfach von der Perspektive faszinierend. Genau, zum Herdentrieb? Nee, noch nicht erlebt.
Nee, es waren die Beispiele, die ich gesehen habe, da ging es um Ackerbau und darum bestimmte, ich glaube, ich weiß nicht, eine bestimmte Apfel, eine giftige Apfelpflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse, durch eine, ich glaube, Hitzebildkamera erkennen zu können, weil man die manuell entfernen muss und dann sehr gezielt mit dem Team reingeht und diese Pflanzen entfernt aus Hirsefeldern, glaube ich, oder Hopfen, weil diese Pflanze eben giftig ist und die den Wert der Ernte reduzieren würde. Das ist schon spannend, aber ich denke, wie gesagt, wenn es um Lebewesen, lebende Tiere geht, sollten auch lebende Menschen diesen Kontakt haben, weil letztlich nur das, ich glaube, auch spirituell wichtig ist, dass man einfach diese Verbindung hat.
Aber auch, das macht die Beziehung ja dann auch, also ist diese Lebendigkeit, die es dann mit reinbringt. Obwohl es natürlich, die Diskussion hatte ich mit dem Gerrit Kieferstein gestern, dem medizinischen Leiter vom Mojo-Institut, dass es eben auch verschiedene Perspektiven auch auf Roboter zum Beispiel gibt, dass Japaner sich anscheinend wirklich auch mit Robotern, also denen auch eine Seele zu sprechen. War mir jetzt auch erstmal unbekannt, aber das hat, ne, wenn da die Verbindung dann einfach lebendig ist, auch zu der Maschine, dann. Also dann ist auch wieder dieser Aspekt, der spirituelle Aspekt irgendwo wieder mit da.
Bei den Japanern ist es so, also im Shintoismus ist das, glaube ich, ein Werkzeug, das 100 Jahre alt wird, bekommt eine Seele.
Ja.
Und bekommt, wird, ich glaube, so wird sogar eine Art Gott oder sowas. Also die können sich ja Götter aus dem Nichts quasi ausdenken. Und bei Werkzeugen ist das so, deswegen werden die gepflegt. Und ich glaube, dass so eine Denkweise ist, wenn es 100 Jahre alt ist, dann bekommt es seine eigene Seele. Und auch im Regenschirm kann seine eigene Seele deswegen haben. Deswegen gibt es in vielen Videospielen, ich glaube, ich weiß nicht, was das heißt, Dragon Quest, ich habe die nie gespielt, das ist dann ein laufender Regenschirm mit Augen, der dich angreift, weil er eben eine Seele bekommen hat. Also ich habe das erst viel später verstanden, als ich dann die japanische Kultur mir angeschaut habe. Das ist schon spannend, was die machen.
Ja, genau, also wie immer, also es gibt da verschiedene Ansätze auch da. Es kommt auch wieder da auf den ganzheitlichen Kontext drauf an. Also wenn es mich erleichtert hat, entsprechend halt dieses Virtual Fencing einzusetzen, dann warum nicht? Und wenn mit Drohnen dann entsprechend gearbeitet werden kann. Weil ich halt bei dem Drohnenbeispiel, was du gebracht hast, sehe, ist, dass halt weiterhin der Aspekt der Tötung dabei ist. Ne, deswegen, also in dem Beispiel, was du benannt hast, also es ist kein Kontext, der das Lebendige unterstützt, wenn ich diese eine Pflanze dann gezielt abtöte.
Ja.
Ne, wobei auch wieder wie beim Thema Glyphosat, ne, wenn wir einen Gesamtkontext haben, der auf Lebendigkeit ausgerichtet ist, also in Förderung der Mikroorganismen, dann ist halt das einfach vielleicht auch hilfreich, so eine Drohne einzusetzen, die das einzelne Unkraut, Beikraut oder wie auch immer wir die Pflanze nennen, dann entfernt. Also es kommt wieder auf den gesamten Kontext drauf an, das Gesamte zu betrachten und abzuwägen, was das Richtige ist. Und das ist auch für jeden Betrieb unterschiedlich. Ne? Das habe ich auch gelernt über die letzten Jahre. Jeder Betrieb ist individuell, jeder Mensch ist individuell und darf es auch sein und darf seinen eigentlichen ganzheitlichen Kontext setzen für sich selber, die eigene Familie, den eigenen Betrieb und dann diese Überschneidung mit den anderen ganzheitlichen Kontexten auch finden, ne? Mit der Gemeinde, mit der Stadt, mit der Gesellschaft in sich, mit dem Staat und halt die verschiedenen unterschiedlichen Konstrukte darin. Und damit wird es uns nie langweilig, Felix, da wir immer wieder Neues zu entdecken haben.
Richtig, ich finde Landwirt, ich habe das irgendwann mal formuliert, der ist ja alles. Der ist ja nicht nur einfach Bauer, der mit Tieren zu tun hat. Der muss dann plötzlich auch Ingenieur sein und Mechaniker und muss sich mit seinem Papierkram befassen. Das ist ein anspruchsvoller Job. Und man hat früher mal gesagt, ja, die Schlechtesten in der Klasse, die werden halt Bauern. Und im Grunde müsste es das Gegenteil sein. Also wir bräuchten... Wir sollten die Intelligentesten sich überlegen, ob der Vorschlag, BWL zu studieren, wirklich die beste Verwertung oder Verwendung des Potenzials ist, weil in der Landwirtschaft sehe ich auch so viel Faszination und so viele Möglichkeiten, Neues zu entdecken und Dinge zu erforschen, die wir noch gar nicht erforscht haben. Ist dieses Teil dieser Ausbildung, holistisches Management, auch Low-Stress-Stockmanship?
Ich kenne das Konzept und bis jetzt war es noch kein Teil. Aber ich habe zum Beispiel den Frank dann kennengelernt, der mir das dann auf seiner Weide auch gezeigt hat, was das Low-Stress-Stockmanship auch bedeutet. Und dann auch mit den, was waren das, die Opfergrinder, genau, dann auf der Weide gewesen zu sein, das von ihm erklärt bekommen zu haben, auch mitzumachen. Ja, also es ist nicht direkt Teil, soweit ich das derzeit mitbekam. Aber wie gesagt, das sind noch mehrere Stufen zu der Einführung und zu dem ersten Aufbaukurs. Also da hat man auch einen ganz schönen, wer sich dafür entscheidet, hat einen ganz schönen Weg auch vor sich. Ne? Also dann auch mit Erfahrung. Also es ist schon vom dem Savory-Institut sehr gut gemacht. Also dass wirklich Erfahrung auch mitzählt und dass am Anfang so eine sehr gute Einführung in sich ist und dann auch ein Aufbau mit auch selber zu lehren, also auch darüber zu sprechen und anderen Menschen das beizubringen, dann ist es immer hilfreich, dann auch Reflexionsfragen zu bekommen. Ne? Und genau, und dann die Praxis, die macht es natürlich dann auch.
Wie lange dauert denn die Ausbildung?
Also dieser Grundlagenkurs, das waren 3 Tage und dann war es nochmal eine Woche drauf, mit, dass so dann insgesamt der Aufbaukurs in 10 oder 11 Tagen war das dann. Da war ich, so lange war ich auf dem Scheuerhof, genau. 10 Tage war das. Genau, und dann ist das halt bis zu 15 Jahre. Ist dann, glaube ich, halt die letzte Phase. Aber das habe ich gerade nicht mehr so genau im Kopf. Also ich müsste erstmal die Prüfung machen. Also genau, stehen auch Prüfungen zwischendurch an.
Ja, und das heißt, dazwischen ist quasi Voraussetzung, dass man Praxiserfahrung sammelt, oder?
Und selber lehrt, genau.
Ja, ach, lehrt sogar, okay. Das wäre das für dich schon jetzt von quasi auf dem Plan, dass du jetzt schon losgehst zu verschiedenen Höfen und dann mit Landwirten, ja, Landwirten, die 40 Jahre älter sind als du vielleicht sogar, erzählst, hier, so könnte man das auch machen, ganz vorsichtig, vielleicht könnte man ja mal, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe einen guten Draht zu Landwirten, ne? Ich habe die Erdung, die bringe ich mit. Ich bringe Verständnis für die verschiedenen ganzheitlichen Kontexte auch mit, ne? Ich kann da mit Konventionellen reden. Ich kann mit einem biologisch dynamischen wirtschaftenden Landwirten reden. Und also, es ist auch für mich ein Prozess, da auch weiter zu lernen. Und mit dem Mindset gehe ich auch dann ran. Und dann kommt meist eine ganz gute Verbindung zustande.
Ist das Hauptziel denn Lehren oder ist das, ja, also für mich klingt das jetzt ein bisschen nach einer Botschafterin, was du dann am Ende bist. Wäre das so zu verstehen oder?
Ja, Lehren ist eine, aber es halt auch selber weiter zu lernen, ne? Die eigene Rinderherde auch anzustreben, zu haben. Ja, also wirklich selber in die Praxis zu gehen. Also ich stelle mir das auch als coole Fähigkeit vor, ne? Und den eigenen Kindern das auch mitgeben zu können. Als wirklich als eine Arbeit, die sinnhaft ist, die erfüllt, einfach draußen zu sein, in Kontakt zu sein mit den Tieren, mit der Natur, auch was Wertvolles zu schöpfen, zu produzieren, wie auch immer. Also Fleisch, also halt ein Lebensmittel. Ne, die verschiedenen Aspekte, die das Rind auch noch weiter mitbringt, dann hat dieser Kontext des Bodenaufbaus, Ökosysteme zu renaturieren. Also es ist so was Umfassendes auch wieder. Und genau, von daher strebe ich schon an, dass das die eigene Rinderherde dann wird, die ich auch mitmanagen kann und dann natürlich auch drüber reden. Drüber reden ist das eine, ich glaube, es ist auch wichtig, es zu zeigen, dass es funktionieren kann. Also das ist meist das, was du auch schon angesprochen hattest, was Studien dann auch zeigen. Ach, das kann doch gar nicht funktionieren oder wie auch immer, aufgrund eben, dass eben nur einzelne Aspekte, einzelne Faktoren herausgepickt wurden und das dann ja sich in dem Studiendesign einfach nicht als positiv herausstellte, dass es im Gesamten funktionieren kann.
Ich sehe bei dir eine ähnliche Begeisterung wie bei Paul Herweg vom Hof Herweg in Warendorf, mit dem ich ein Interview gemacht hatte. Also das, was mich so fasziniert, ist, dass die verschiedenen Landwirte sich für völlig unterschiedliche Dinge faszinieren. Also der eine ist total fasziniert eben von der Reaktion der Tiere auf verschiedene Pflanzen, weil er ist Saatguthändler oder Vermarkter und schaut sich dann eben an, wie, wow, die Kühe mögen ja Sonnenblumenköpfe wahnsinnig gerne. Da leuchten dann die Augen. Und natürlich kann sich auch keiner um alles, für alles faszinieren. Hast du schon so einen Bereich, wo du sagst, das ist so die Ecke, die fasziniert mich am meisten? Sind das Gräser und Kräuter oder?
Ich glaube, es ist die Kuh in sich. Ja. Und interessant, ich war auf dem Hof Herweg bei Paul Matthias auch schon und ich habe die Sonnenblumen gesehen und ich kann das nachvollziehen, ne? Wie die Rinder bei dem Umzug dann wirklich auf die Weide gegangen sind, dann wirklich halt einfach diese Sonnenblumenköpfe dann abgebissen haben.
Ja.
War schon ein cooles Bild, ja. Und das ist auch einer der Höfe, wo ich auch mein Fleisch bestelle, also der Hof Herweg. Das ist auch das, die Begeisterung für mich. Ne? Ich habe einen Bezug dann zu den Menschen einfach. Wenn ich das Fleisch esse, dann kommen mir die Bilder der Rinder, da kommen mir die Bilder der Menschen, die Erlebnisse, Angela und
Ja.
Paul Matthias sind die beiden eben vor Ort. Ja.
Ich weiß nicht, von wem das ist. Der Boden ist der einzige wirkliche Reichtum einer Nation. Wahrscheinlich auch von Paul Steiner. Hieß er Paul Steiner? Egal. Steiner jedenfalls.
Oder wen meinst du? Ne, also
Den,
ich glaube, den
ja, den,
Anthroposophen, vorhin
genau,
schon, das ist Rudolf Steiner.
Rudolf Steiner, genau. Ja, ich war bei Paul Herwig, genau.
Ja.
Ja, am Ende ist das der einzige Reichtum, den man hat. Und ich sitze hier im Emsland, auf dem Twiest, wie man sagt. Und hier war früher nur Torf oder Moor, besser gesagt. Und das wurde abgetorft. Und ich habe hier immer gesessen und dachte, wir schmeißen hier gerade unseren einzigen Reichtum, den wir haben, raus und verkaufen den ins Ausland und sonst wohin. Abgesehen davon, dass wir endlos Kohlenstoff freisetzen in dem beim Abbau von Moorboden, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber am Ende beruht alles darauf. Nur damit kann man Menschen ernähren. Das Fleisch wächst nicht in einer Styroporschale im Supermarkt.
Wenn wir verstehen, dass der Boden wirklich uns, wenn wir uns wieder besser darum kümmern und vielleicht auch erstmals wieder gut darum kümmern, wie auch immer wir sehen, das, vor allem in unserer Kultur ist das einfach weit verbreitet, dass wir unser Land nicht mehr wirklich gut respektieren. Also wenn wir wieder anfangen, unser Land zu respektieren und auch sehen, dass wir damit Wohlstand von Grund auf schaffen können und dass wir unsere Gesellschaft von Grund auf stabilisieren können, von Grund auf für Frieden auch sorgen können. Ne? Wenn wir wissen, wir haben genug Nahrungsmittel, wir kommen hier sicher unter, im Sinne von auch, dass wir unsere Häuser auch haben, unser Land haben, dass wir ja Toleranz so auch leben können. Ne? Dann können wir auch einfacher den anderen sein lassen, wenn wir wissen, dass wir haben genug zu essen und wir sind hier sicher versorgt, wir haben Wasser, wir haben unsere Ruhe. Ich glaube, das ist ein Thema, was alle Menschen berührt, auf verschiedensten Art und Weisen. Und das macht es für mich auch so erfüllend, mich damit auseinanderzusetzen und mein Leben dahingehend zu gestalten.
Ja, super. Was sind denn für dich so die nächsten Schritte auf deiner Reise mit Soilify oder auch mit deiner Ausbildung, mit deiner Laufbahn als, ja, mit der regenerativen Landwirtschaft?
Ja, da fallen mir mehrere Ansätze ein. Also natürlich einfach weitermachen, so ein Stück für Stück, Tag für Tag, das, was anfällt, auch tun, also wirklich ins Machen kommen. Das ist für mich sehr wichtig, ne? Die Kontakte auch pflegen, das Netzwerk pflegen, den Glauben daran halten, dass immer mehr Menschen auch dahin kommen, sich damit zu beschäftigen, dass immer mehr Menschen auch Soilify entdecken, also daran zu arbeiten, das ist also ein Stück weit eine Marketinggeschichte. Und genau, ich bin auf das World Organic Forum mit eingeladen, das ist ab nächste Woche Sonntag, da trifft sich auch so der Who is Who, ein Stück weit des Ökolandbaus, da ist der Rudolf Bühler zum Beispiel auch mit da. Mhm. Genau, also das, die Vandana Shiva wird auch da sein, also da einfach da weitergehen und ja, auch diese Idee weiter im Raum halten, eine eigene Farm auch mit aufzubauen, die eigene Rinderherde zu haben und darüber zu reden und dann mal schauen, was passiert. Genau, ich bin also auch wirklich auch nach Macht und Einfluss ein Stück weit zu streben, das ist so mein Ding, im Sinne, ich möchte damit auch Einfluss haben, ich möchte, also ja, die Welt verändern, nicht unbedingt im Sinne, ich möchte meine eigene Welt verändern und dass wir da auch unseren Raum auch schaffen, ich auch für meine eigenen Kinder, ja, und auch, also diese Verantwortung zu übernehmen, dass ich das mein Leben so führen kann, wie ich das auch gerne möchte, dass ich mich frei entwickeln kann, ne, was ich zu Anfang auch sagte. Und ja, dafür auch einfach Sorge zu tragen.
Ja. Ja, dann kann ich dir nur alles Gute wünschen. Danke dir fürs Gespräch. Das waren spannende Einblicke, gerade in diese Ausbildung. Kannst du nochmal sagen, wie sie heißt? Holistisches Weidemanagement, oder?
Genau, also holistisches Weidemanagement, oder ich glaube, also im Deutschen ist es ganzheitliches Management und das ganzheitliche Weidemanagement ist Teil des Ganzen. Und wo ich es gemacht habe, ist auf dem Permakultur-Scheuerhof bei der Viviane Thebi und dem Karl Reisner.
Und das ist, glaube ich, im Wittlich. Saarland? Wittlich,
also,
okay.
Wittlich, also Rheinland-Pfalz, das ist zwischen Koblenz und Trier.
Ah ja, super. Dann, ja, alles Gute.
Dankeschön.
Ja. Und bis bald.
Ja, bis bald. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für die heutige Episode. Mehr Informationen zu diesem Podcast gibt es im Internet unter weidefleisch.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.